Also mit 15 habe ich meine Webhosting-Firma aus dem Kinderzimmer gegründet. Ne? Habe ich mal erzählt. Meine Oma hat mir einen Computer gekauft von Medion. Da haben wir erst drauf gezockt und dann festgestellt, okay, kannst du auch irgendwie ein bisschen programmieren. Hast du eine Website programmiert. Ich habe Judo gemacht in der Jugend. Mein Trainer, der war Europameister im Judo. Und der hat uns zu uns gesagt, du Kids, ihr sollt später auch alle Champion werden. Und verlieren gab es bei mir nicht.
Du unterschätzt manchmal, was man in langen Zeiten an Wissen sich aneignen kann und in langen Zeiten für unfassbare Ergebnisse erzielen kann.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe einen sehr spannenden Gast hier. Wir haben lange gebraucht, um den Termin zu finden, haben ihn dann jetzt tatsächlich hingekriegt. Kennengelernt haben wir uns über Selfmade. Leonhard Gessner hat sowohl von mir als auch von meinem Gast eine eigene Folge produziert. Und ja, irgendwie hat sich das so entwickelt, dass wir jetzt gemeinsam im Podcast sitzen und noch ein paar andere Dinge miteinander machen. Ich bin mal gespannt, was er uns heute erzählt. Ich tease das mal ein bisschen an. Also er hat seine Unternehmung mit ca. 150 Millionen schon bewerten lassen und hat es hingekriegt, dass es auch funktioniert. Es ist nicht das Ende der Fahnenstange. So haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das jetzt heute kommunizieren. Er hat noch nicht rebelliert bis jetzt. Vielleicht muss ich es auch nochmal nachkorrigieren. Wir werden sehen. Er ist ein bisschen autoaffin, aber erzählt es nahezu nie. Er hat ein unglaublich spannendes Portfolio an Investments, spricht aber auch ganz selten drüber. Mal gucken, ob er es heute macht. Ich will mal gucken, was ich rauskitzeln kann. Und vor allem ist er ein ziemlich cooler Unternehmer, der in einem Metier tätig ist, das mir ernsthaft, ich habe da keine Ahnung von, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, ich weiß nicht genau, wie er das macht. Ist mir aber auch egal, weil heute habe ich ihn im Podcast. Jerome, stell dich einfach mal selber vor.
Dann Jörg, ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Da würde ich ja fast rot bei deinen einleitenden Worten an der Stelle. Genau, nee, ich freue mich, dass es geklappt hat. Super, bin ich gerne nach München gekommen heute. Ja, Jerome Evans, 38. Ich komme eigentlich aus Bremen. Bremen war mir dann irgendwann zu klein. Und dann bin ich vor circa 12 Jahren von Bremen nach Frankfurt gezogen für meine Firma, First Colo. Die betreibt dort zwei Rechenzentren. Und ja, der Schritt hat sich gelohnt. Frankfurt hat mir, sag ich mal, ist für das, was ich gerne mache, das bessere Umfeld für mich.
38 bist du, oder?
Ja, genau.
Ich habe echt gedacht, du bist älter. Verdammter Scheiß. Also du schaust nicht so aus, aber für deine Vita, die ist schon sehr beeindruckend.
Ich habe relativ früh angefangen. Dann First Goal habe ich 2006 gegründet, da war ich dann 20 und dann ja, ging es relativ früh los.
Ich habe wir hatten vorhin einen gemeinsamen Termin, das sage ich jetzt mal so hier im Podcast, wir hatten einen gemeinsamen Termin, haben über ein paar Sachen geredet. Und was ich spannend fand, ist dieses Thema, dass ich war mir gar nicht sicher, ob du in deiner Firma noch wirklich als CEO arbeitest. Ja. Nicht, weil du nicht arbeitest, darum geht's überhaupt nicht, sondern weil du so eine entspannte Lockerheit bei gewissen Themen hast, dass man jetzt zwingend diesen Arbeitsalltag, den du ja normalerweise hast, jetzt nicht zwingend vermutet. Muss man so. Ich meine, ich sehe ja meinen Arbeitsalltag, wie ich hier durch die Gegend hassel. Und du wirkst immer total entspannt und total relaxed. Du hast mit 20 die Firma gegründet.
Ja.
Bist jetzt 38, hast also ein bisschen was bewegt schon, bist trotzdem sehr entspannt. Bist du deswegen entspannt oder warst du schon immer so entspannt?
Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen mein Naturell. Ich würde mich ja eigentlich als introvertiert beschreiben. Wenn ich das Leuten erzähle, die mich kennen, dann sagen die so, nee, introvertiert kann ich mir nicht vorstellen. Du bist auf der Bühne, hältst da irgendwie deine Keynote über so ein Cloud-Thema oder bist jetzt bei Leonhard in der Fernsehserie aufgetreten. Ich glaube, das hat sich gewandelt. In der Jugend war ich schon etwas ruhiger und in der Klasse, wenn ich jetzt an die Schulzeit zurückdenke, war ich wahrscheinlich auch der sozusagen eher weiter hinten gesessen hat an der Stelle. Das Ruhige, das ist mein Naturell, haben mir meine Eltern wahrscheinlich mitgegeben. Und das ist auch, wir hatten jetzt gerade einen Management-Workshop mit First Colo. Da sollten wir aufschreiben, was deine Superkraft ist. Und ich habe dann aufgeschrieben, dass mich eigentlich nichts aus der Ruhe bringt. Also ich kann dann, sag ich mal, wenn jetzt hier neben uns eine Bombe einschlagen würde, würde ich wahrscheinlich von 100 Leuten, die da stehen, unter den 5 sein, die das vielleicht nicht komplett aus dem Konzept bringt oder so. Und, sag ich mal, dann rational Entscheidungen treffen in solchen Hochstresssituationen. Das fällt mir relativ leicht. Das kommt vielleicht davon, dass ich früher professionell gepokert habe, wo du relativ häufig vor Entscheidungen stehst, teilweise alle x Sekunden, wenn du mit mehreren sozusagen Tischen parallel spielst. Und ja, ich bin gewöhnt dann daran, Entscheidungen zu treffen und ja, kann dann auch relativ gut mit dem Ausgang der Entscheidung umgehen. Wenn ich weiß, dass ich davor die richtige Entscheidung getroffen habe, dann ärgert es mich nicht so, wenn das Resultat dann nicht so gekommen ist, weil du ja nur sozusagen auf Basis der Entscheidung, auf Basis der Informationen entscheiden kannst, die du zu dem Zeitpunkt getroffen hast, wo du deine Entscheidung dann ja getroffen hast. Ja.
Und spätestens jetzt wisst ihr, was für einen spannenden Gast ich hier habe, okay? Nicht nur, dass du auch noch irgendwelche Kliniken baust, also mal unabhängig Ghana. Ich habe es vorhin nochmal nachgehakt. Ghana. Ich habe es mir gemerkt, genau. Nicht nur, dass du da Kliniken baust, sondern dass du halt auch diese Entscheidungen, wie du sie gerade selbst beschrieben hast, triffst, aufgrund der Informationen, die halt aktuell da sind und dich dann immer ärgerst. Du hast bist in einem Thema wirklich als Unternehmer tätig, der für den normalen Menschen ja gar nicht so wirklich aufschlägt und trotzdem so wichtig ist. Wir haben es gerade drüber gehabt. Microsoft hat sich irgendwie, hast du mir gerade erzählt, irgendwie ein Kraftwerk gekauft.
Genau, teilweise in den USA werden alte Atomkraftwerke revitalisiert, um sozusagen dann genug Strom für Firmen bereitstellen zu können. Microsoft hat da unter anderem jetzt mit einem Partner ein altes Kraftwerk, wollen sie revitalisieren, um genug Strom sozusagen für deren AI-Anwendung, für alles, was im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz steht, zu haben. Weil die knappe Ressource bei den Rechenzentren ist sozusagen der Mangel an Strom. In Frankfurt kann ich dir ein Beispiel geben. Wir betreiben aktuell zwei Rechenzentren mit der Firma und beide sind im Prinzip so gut wie ausgebucht, weil die Kundennachfrage sehr, sehr groß ist. Dann war natürlich meine Mission, dann neue Grundstücke zu finden, auf denen wir neue Rechenzentren bauen können. Von 50 Grundstücken, die ich mir angeschaut habe in der Frankfurter Rhein-Main-Region, hatten, glaube ich, am Ende des Tages zwei genügend Strom, was für unsere Bedürfnisse ausgereicht hätte. Und das ist eigentlich exemplarisch dafür, was sozusagen diese großen Firmen, man spricht ja von Hyperscalern, Microsoft, Amazon, aber auch eine Meta, dann auf globaler Ebene haben. Das heißt, das gleiche Problem haben die dann auf einer anderen Scale in den USA. Deswegen versuchen die sozusagen möglichst nah an die Quelle der Stromerzeugung zu kommen, um sich dort schon Kapazitäten zu sichern. Und das lassen sich auch was kosten. Mhm. Aber ja, Strom ist sozusagen die Basis von, das ist sozusagen die Basis der KI am Ende des Tages.
Das heißt auf gut Deutsch, wenn man deine Firma mal beschreiben sollte, du eigentlich stellst du einen zu großen Speicherstick den Leuten zur Verfügung oder den Firmen zur Verfügung, wo sie die Daten drauf jagen können. Du hältst die Daten dann vor für die und gibst es auch wieder raus entsprechend, damit die es verarbeiten können.
Einfach formuliert, oder? Ja, genau. Rechenzentren, das war ja nie so ein Hype-Thema. Ne? Ich habe das ja relativ lange gemacht, hatte dann auch relativ früh meine Vision, dass ich dann irgendwann mein großes Rechenzentrum auf der grünen Wiese habe, was ich sozusagen jetzt dann realisiert in Zukunft. Das sind im Prinzip Gebäude, in denen große Hallen sind mit leeren Serverschränken. Und diese Serverschränke, die vermieten wir dann an unsere Kunden. Und die Kunden wiederum, das können E-Commerce-Anbieter sein, das können irgendwelche Software-as-a-Service-Anbieter sein. Als Beispiel, die Kunden mieten dann Server in diesen Schränken oder, was wir auch anbieten, dass sie direkt Cloud-Infrastrukturen von uns mieten. Das hängt immer davon ab, wie groß der Kunde ist. Teilweise sind unsere Kunden selber Cloud-Provider, die wiederum haben dann ihr B2B oder ihr B2C-Geschäft. Und das ist jetzt im Moment natürlich so die Trendbranche überhaupt, weil alle über Rechenzentren reden. Ja. Ohne Rechenzentrum wird es keine Cloud und keine KI-Anwendungen geben am Ende des Tages.
Aber warum Deutschland? Also ich meine, wir sind doch jetzt eigentlich gar kein Land für sowas.
Ja, würde man denken. Also du hast da hier natürlich historisch schon sehr stabile Stromnetze. Das heißt, du hast eigentlich immer Strom. In anderen Ländern teilweise, in Europa ist es relativ gut. Aber ich glaube, dieses Made in Germany ist auf jeden Fall ein Stempel fürs Colo. Wir haben 450 Kunden, circa 30-35% kommen aus dem Ausland. Okay. Und viele haben da, sag ich mal, Deutschland als Standort sehr, sehr hoch gerankt. Das heißt, du hast immer eine Verfügbarkeit. Wir waren in den letzten 15 Jahren so gut wie immer verfügbar. Die Rechenzentren sind ja redundant aufgebaut. Und was in Frankfurt ganz besonders ist, das ist im Prinzip einer der größten Datenaustauschpunkte der Welt. Man nennt das so Peering Points, D-Kicks heißt das. Also es gibt keinen Ort an der Welt, wo mehr Daten transferiert werden als in Frankfurt. Und das wiederum führt dazu, dass jede Firma, die jetzt zum Beispiel aus den USA kommt oder Asien als Beispiel, die will sich idealerweise möglichst nah an diesem Peering Point niederlassen, weil die verschiedenen Anbieter Daten untereinander austauschen und sozusagen dann peeren. Also es ist eine Welt für sich und Frankfurt hat da durch Netzwerkeffekte gibt es dann bestimmte Synergien und deswegen ist Frankfurt so groß geworden. Also da gibt's, kannst du viele Kräne momentan sehen, Baustellen, Google, Amazon, Microsoft, im Prinzip sind alle da. Das wird sich ein bisschen mehr verteilen jetzt nach draußen, weil es in Frankfurt keinen Strom mehr gibt und das bis vermutlich 2033 wurde uns gesagt, weil wir teilweise, wir haben leere Hallen, die wir gerne ausbauen würden für Rechenzentren, wir kriegen aber keinen Strom. Deswegen müssen wir auch, sag ich mal, in das Frankfurter Umfeld gehen, wo es mehr Kapazitäten gibt. Das heißt,
ich muss ein Atomkraftwerk kaufen jetzt, oder? Das ist in Deutschland gerade ein sehr spannendes Thema.
Ja, also ich meine, die Nachbarländer bauen Nuklearstrom aus, Deutschland baut es runter, das führt dazu, dass wir natürlich kostentechnisch deutlich teurer sind. Warum sind die Kunden trotzdem in Deutschland? Weil wir haben viele deutsche Konzerne als Beispiel. Das können Online-Apotheken sein. Da werden Rezeptdaten gespeichert. Wir haben viele Finanzinstitute als Kunden. Das sind sehr sensible Daten. Das würde eine deutsche Firma oder auch der deutsche Mittelstand, der will idealerweise mit einem deutschen Partner arbeiten.
Kann ich absolut nachvollziehen.
Und nicht so gut mit den amerikanischen Firmen als Beispiel. Und deswegen, auch wenn wir Wettbewerbsnachteile haben in Bezug auf den Standort, was jetzt Strompreise angeht oder auch was die Temperaturen angeht. In Deutschland ist es ja logischerweise wärmer als in Skandinavien, aber du hast hier trotzdem eine relativ hohe, sag ich mal, Binnennachfrage, aber auch eben von extern, weil die großen Firmen sich idealerweise an mehreren Standorten parallel niederlassen.
Und jetzt muss ich mal für den Hörer, ne? Du hast bis 20 gepokert und hast dann bei einer Pokerrunde auf einmal gedacht, so, jetzt mache ich irgendwas mit Daten. Oder wie lief das ab?
Es ging noch ein bisschen früher los. Also mit 15 habe ich meine Webhosting-Firma aus dem Kinderzimmer gegründet, ne? Habe ich mal erzählt. Meine Oma hat mir einen Computer gekauft von Medion. Da haben wir erst drauf gezockt und dann festgestellt, okay, kannst du auch irgendwie ein bisschen programmieren, hast eine Website programmiert. Dann hatte ich einen Webhosting-B2C-Anbieter, der dann relativ groß geworden ist. Wir hatten da über 5000 Kunden im Prinzip.
Wie alt warst du noch?
Also mit 15 bin ich gestartet und die Hochzeit von diesem Webhosting-Anbieter war wahrscheinlich, als ich so 18, 19 war, schätze ich. Okay. Und das war dann die Grundlage, um dann fürs Colo entsprechend zu starten. Mit fürs Colo wollte ich dann mehr B2B-Services machen, weg von dem B2C-Geschäft. Im Prinzip bin ich dann in der Wertschöpfungskette etwas tiefer dann eingestiegen und habe dann den Dienstleister ersetzt, der mir vorher sozusagen dieses Server-Rack vermietet hat.
Okay. Ja. Du hast dein eigenes gekauft im Kinderzimmer.
Sozusagen. Da ging es los, aber da hatten wir noch kein eigenes Rechenzentrum. Okay. Das kam dann 2010, Umsätze waren größer, mehr Strukturen, mehr Mitarbeiter und Co. Das war dann nicht mehr eine One-Man-Firma. Da hatte ich dann gute Geschäftspartner hier. Mein Founding-Partner kam hier damals aus München übrigens. Genau, aber da war schon, die Investitionsgrößen waren da dann schon größer. Da musstest du dann Millionenbeträge investieren, um dein eigenes, sag ich mal, Datacenter an den Start zu bringen. Und im Vergleich zu heute ist das natürlich dann damals Peanuts gewesen, weil das neue Projekt, das wir jetzt ausbauen wollen, das wird eine Gesamtkapazität von 20 Megawatt haben. Die bestehenden Rechenzentren, die wir haben, die haben jetzt 2,5 Megawatt. Das heißt, wir verzehnfachen die Kapazität, werden den Umsatz dann wahrscheinlich auch irgendwie für 5-, 6-, 7-fachen in der Größenordnung. Und das soll auch nicht das einzige Datacenter sein, was wir dann bauen wollen. Wir gehen davon aus, aufgrund der Nachfrage, die ist wirklich sehr, sehr groß, dass wir dann im Prinzip mehrere Rechenzentren nacheinander bauen können, so dass es sich ein bisschen überlappt.
Ja. Du bist für mich so ein typisches Beispiel für jemand, der verstanden hat, dass es viel zu haben von etwas, was nichts wert ist, keinen Sinn bringt, sondern lieber etwas weniger zu haben und dafür den Wert dahinter überproportional hochzuhalten. Du hast mir erzählt, dass 100% war früher mal dein...
Ja, genau. Also 55% hatte ich damals sozusagen in der Spitze bei meinem Partner.
Genau, und jetzt ist es ein bisschen weniger.
Ja.
Willst du sagen, wie viel oder ist
es? Also mit meinem Partner zusammen halten wir unter 10% an der Firma, aber auf einer Scale, die jetzt natürlich größer ist.
Deutlich größer als vorher.
Ja, genau. Wir haben mal im Prinzip von den Anfangsjahren unseren Umsatz dann verhundertfacht. Das schaffen wir nach vorne hin jetzt nicht mehr. Aber wenn wir ihn jetzt auf größerer Scale dann verfünf- oder verzehnfachen, dann sind wir schon ganz zufrieden und sind dann natürlich auch in der Dimension, die wir hätten, die hätten wir jetzt ohne sage ich mal, wir haben institutionelle Investoren, die uns unterstützen, die wiederum kriegen dann Gelder von beispielsweise Pensionskassen. Mhm. Weil wenn du jetzt ein Rechenzentrum mit 20 Megawatt auf die grüne Wiese stellen willst, dann hast du Investitionsvolumina 250 Millionen für ein einzelnes Gebäude. Mhm. Das läuft dann natürlich 20, 30 Jahre und wirft auch dementsprechenden Umsatz ab. Aber das sind dann Größenordnungen, die du, sage ich mal, ohne eine starke Basis an Investoren, aber auch die Banken, die uns sozusagen finanzieren, nicht realisieren könntest.
Also nur für dich als Hörer, wenn du jetzt nochmal ganz kurz in dich gehst und mal hörst, was er gerade gesagt hat. Also manchmal diskutiert man so drüber, ob man sich eine Wohnung für 300.000 Euro kaufen soll oder nicht. Gut, in München diskutierst dann so Wohnung 3 Millionen, 10 Millionen. Strom hat gerade gesagt, wir reden über ein Gebäude, das 250 Millionen kostet auf der grünen Wiese. Das heißt, es nichts anderes macht, als Rechenleistung zur Verfügung stellen und das Gebäude eigentlich nahezu keinen Wert im klassischen Sinn hat, wenn die Rechenleistung da drin wäre.
Ja, genau. Die Gebäudehülle als solches, das ist jetzt nicht das Teure dabei. Dieses Beispiel, das setzen wir jetzt um auf einem Grundstück von 11.500 Quadratmetern. Also es hat eine vernünftige Größe, ist jetzt aber nicht, sag ich mal, extrem groß an der Stelle.
Na, ich finde schon groß.
Also, ja, weil es gibt natürlich immer größere Rechenzentren durch KI, künstliche Intelligenz. Teilweise gibt es Anbieter, die planen jetzt Rechenzentren mit 100 Megawatt. Mhm. Das geht dann sozusagen in den Milliardenbereich von der Investition. Für uns ist es ein Riesenprojekt natürlich am Ende des Tages. Aus einer Sicht von der Microsoft oder von Amazon ist das Standard. Das machen die jede Woche mittlerweile in der Größenordnung. Okay. Mhm. Genau. Und die Gebäudetechnik, das ist dann das Teure. Also Anlagen für die Kühlung der Systeme. Wenn du jetzt eine Nvidia-Grafikkarte verbauen willst, die hat so eine große Stromaufnahme, dass du wirklich sehr, sehr viel Energie in die Kühlung stecken musst. Und das lässt sich mit Rechenzentren nicht mehr machen, die vor 5 oder 10 Jahren gebaut worden sind. Da musst du neu denken und das alles deutlich größer dimensionieren.
Okay. Viele fragen mich so, wenn sie ein Startup gründen oder sowas, wie komme ich an Kohle, wie komme ich an Geld? Es hört sich so ein bisschen an, als hattest du ähnliches Thema.
Ja.
Oder kam das Geld zu dir oder wie bist du zum Geld gelaufen? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also die Anfangsjahre, als wir die Firma gegründet haben, habe ich mit meinem Geschäftspartner, da hatten wir so ein IKEA-Stockbett. Ja. Er hat unten geschlafen, war ein bisschen korpulenter. Ich habe sozusagen die Sicherheit oben für mich entdeckt. Da haben wir dann in der Firma geschlafen. Ne? Mhm. Das heißt, du hattest ein limitiertes Budget, musstest sozusagen das Data Center dann trotzdem aufbauen. Mhm. Wir haben dann damals, irgendwann fing es dann an, dass wir größere Kunden bekommen haben. Am Anfang haben die Kunden, weiß ich nicht, 2.000 bis 5.000 Euro im Monat gezahlt. Dann hatten wir Kunden, die dann direkt mit 20 oder 30.000 Euro Monatsumsatz eingestiegen sind, sodass wir dann entsprechend wachsen konnten. Aber klar, am Ende des Tages musst du einen Businessplan schreiben, dann entweder für Business Angels oder Investoren oder halt eben für die Bank. Wir haben es dann der Hausbank gepitcht.
Der ganz stinknummer Hausbank.
Ja, genau. Und das war damals die Sparkasse Bremen, die sozusagen einen Millionenkredit uns gegeben hat, aber mit 100% privater Bürgschaft durch uns am Ende des Tages. Mhm. Wir waren initial 3 Gesellschafter. Einer meiner Mitgesellschafter ist dann ausgestiegen, weil, sag ich mal, der psychische Druck, der auf ihm lastete, jetzt eine Million Verschuldung zu haben, bei einem Geschäftsmodell, wo man nicht genau wusste, wie gut kommt First Colo am Markt an, können wir die Kredite bedienen, wird das von den Kunden angenommen. Das war dann für ihn zu viel, er ist dann ausgestiegen. Und
das ist auch nichts Schlimmes. Ich glaube, wenn man das erkennt, das ist sogar das wirtschaftlich Sinnvollste, zu sagen, ich will den Druck mir gar nicht antun. Also kann man nachvollziehen. Das ist auch für alle, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ah Mensch, da 150 Millionen Bewertungen und vielleicht geht noch mehr und das will ich jetzt auch. Unterschätze niemals den Druck des Kapitals. Das ist, wenn du nachts nicht pennen kannst, weil du nicht weißt, wie du die entsprechenden Themen bedienen sollst, das ist schon lustig.
Ja, und ich glaube, was auch wichtig ist, du musst dich sozusagen peu à peu an diese Größenordnung und Dimensionen dann gewöhnen. Dadurch, dass ich 20 Jahre mache und die Investitionsvolumina von Jahr zu Jahr gestiegen sind, hatte ich halt ich wurde da gut rangeführt, sagen wir mal so.
Das Geld hatte ich rangeführt, sehr gut.
Ja, das kann man so sagen. Ne? Und am Ende, wenn du jetzt ein Rechenzentrum baust für 5 Millionen oder für 50, da hast du eine Null mehr dran, aber der Aufwand und die Arbeit ist ja eigentlich sehr identisch dann am Ende des Tages. Und ich glaube, wenn man das gut plant und gut durchdenkt, dann ist auch das Risiko quantifizierbar und genauso groß, egal ob das Projekt jetzt 10x größer ist.
Ich glaube, das war so, wenn ich jetzt mal auf mein Leben schaue, einer meiner größten Vorteile. Ich hatte ja Also so technische Themen waren überhaupt nicht auf meiner Welt. Mhm. Ne? Oder jetzt, weil du gesagt hast, du hast gepokert, ich habe immer nur Sport gemacht.
Ja.
Aber ich habe halt eine Branche, die keine 150 Millionen Invest brauchen, außer wir machen jetzt was Verrücktes oder so. Ja? Aber ich habe ja kein Material, das wir einsetzen oder keine Rechenzentren, die ich bauen muss, sondern wir haben unsere Denkkapazität des Menschen. Umso mehr Menschen wir haben, umso mehr Denkkapazität haben wir, aber das kostet de facto keinen Invest.
Ja.
Also du holst den Mann rein, den Menschen, dann bringt er entweder Gewinn oder er bringt halt keinen Gewinn und dann musst du halt eine Entscheidung treffen. Aber ich muss nicht in die Vorleistung gehen, so wie du, der sagt, okay, ich baue jetzt da mal ein Rechenzentrum für 250 Millionen. Ich kann für 250 Millionen vielleicht irgendeinen Finanzdienstleister schlucken.
Ja.
Ja, dann habe ich aber auch gleich wieder Kapazität dahinter, weil das sofort getragen wird, das Geschäft. Das heißt, deswegen liebe ich meine Branche auch so sehr, war aber auch meine einzige Chance, um es mal deutlich zu sagen, weil ich halt diese Skills im Technischen überhaupt nicht hatte.
Ja.
Wie war das bei dir? Hast du studiert oder irgendwas? Oder?
Nee. Das weiß ich gar nicht. Also ich habe, sage ich mal, dieses am Anfang, wo ich jetzt selber programmiert habe und die Server selber administriert habe, das habe ich relativ früh aufgegeben. Wahrscheinlich wurde es immer weniger, schon mit 18, 19, 20, weil ich das Glück hatte, dass ich sehr früh Leute hatte. In der Regel habe ich immer Leute gesucht, die schlauer waren als ich. Ja, und der eine, der konnte viel, viel besser programmieren. Und die anderen, das waren wirklich super begabte Techniker. Mhm. Die konnten die Server so gut administrieren, wie ich das hätte nie machen können. Ich habe mich dann, sage ich mal, eher, sagen wir mal, auf das Big Picture, die Steuerung des Steuerung Unternehmens, die Steuerung und Strategie des Unternehmens fokussiert, habe aber dann mir für die einzelnen Teilbereiche immer bessere Leute gesucht. Ich habe dann nach dem Zivildienst habe ich BWL studiert für 3 oder 4 Semester. Die fürs Kodo GmbH gab es da aber schon. Die ist dann mit der Zeit auch größer geworden, ist mein Fokus sozusagen mehr auf die Firma gerichtet gewesen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, willst du jemals angestellt arbeiten in deinem Leben? Die Antwort war nein. Und dann bin ich dann irgendwann exmatrikuliert worden, weil ich die Studiengebühr nicht mehr gezahlt habe. Dann kam dieser Brief. Meine Mutter war relativ traurig dann noch damals, muss ich sagen. Kind hat kein Studium gemacht und die hat auch nicht verstanden, was ich da mit den Servern mache und Co. Und dann, genau zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, 2 GmbHs und eine Einzelfirma schon. Dann war ich sozusagen Fulltime-Entrepreneur.
Multi-Investor warst du dann oder Multi-Unternehmer warst du da schon? 2 GmbHs, Multi-Unternehmer.
Es ging ja relativ früh los. Ne? Es war alles noch sozusagen auf kleiner Flamme und Co. Mal jetzt nicht gesehen, wo sich das hin entwickelt hat. Aber ja, der Druck war dann da auch zu liefern.
Ja, ist spannend. Das ist heutzutage, wenn du so, ja, ich habe 2 GmbHs und eine Einzelfirma. Heute wird anders drüber diskutiert. Ne? Ja. Wir haben es gerade drüber gehabt. Ich bin ja recht öffentlich. Du sagst, okay, du willst diese Öffentlichkeit gar nicht in der Form haben, weil deine Investoren dahinter, deine Kunden dahinter sehr.
Ja.
Das ist nicht so natürlich abfeiern, wenn du da jetzt irgendwie mit deinem privaten Auto da auf Instagram auftreten würdest. Kann ich auch nachvollziehen. Es gibt unterschiedliche Branchen. Ich versuche den Menschen auch mit meiner Öffentlichkeit so ein bisschen die, sag mal, anderen Leuten die Tür zu öffnen, dass sie auch ein bisschen ihr Leben zeigen dürfen, weil es in Deutschland halt nichts anderes, wir haben ja nichts anderes, wir haben unseren Mittelstand und wenn wir den Mittelstand nicht hochhalten, dann wird es dieses Land nicht mehr lang geben in der Form, wie es jetzt aktuell ist. Deswegen versuche ich damit ja einigermaßen den Menschen was mitzunehmen, aber ich tue mir da leichter. Ich glaube, dass unsere Branche, wenn du es richtig machst, dann für sowas schon geeignet ist. Dass du es in deiner Branche jetzt nicht machst, das kann ich schon nachvollziehen, aber ich finde es total spannend, dass du halt als mit dem Unternehmernetzwerk, das du besitzt, würden andere wahrscheinlich raus und rumrennen und sich irgendwie, keine Ahnung, verbal eine, jetzt würde ich fast nicht runterholen, aber so muss man es leider formulieren, du bist da völlig relaxed, völlig entspannt, keiner weiß genau, was du machst, immer wenn ich über dich rede mit anderen, bei anderen Leuten, ja, ich habe schon mal, aber was macht der eigentlich? Ich muss den selber fragen, ich kann es dir auch nicht genau erklären.
Ja, das wollen wir jetzt ein bisschen mehr natürlich in die Öffentlichkeit bringen. Ne?
Das heißt, ist ja auch eine spannende Geschichte, ich meine, damit fängt vielleicht der Podcast jetzt ja hier auch für dich an.
Ja, das ist schon ein Thema, wo ich sage. Es gibt jetzt Instagram, Public-Profil.
Du hast ein zweites Profil, ne?
Ja, es gibt jetzt das Public-Profil mit Business-Content, Data Center, Cloud, aber da werde ich auch ein bisschen über meine Investments sprechen. Geil. Und bei LinkedIn will ich relativ aggressiv angreifen und mehr Content über Data Center Cloud bringen.
Findest du LinkedIn richtigen Format dafür?
Ja, es sind schon viele Kunden von uns auf LinkedIn. Das ist dann natürlich eher, ich schreibe relativ viele Artikel über beispielsweise Cloud-Themen und Co. Ja. Die kann ich da ganz gut auf der Plattform platzieren dann. Aber ja, ich werde es mal testen. Ne? Ich habe jetzt, du bist natürlich auch gewisserweise Inspiration dann für mich mit deinem LinkedIn und Co. finde ich total, mit deinem Instagram finde ich total geil. Dass du
LinkedIn mache ich auch, aber wenig.
Ah, das habe ich nämlich noch nicht gesehen. Ja. Aber bei Insta ist es schon geil, weil das ist halt, dein Profil ist halt anders als das, was man sonst so kennt, gerade aus der Finanzbranche und damit fällst du auf und
Es ist halt immer genau der Punkt. Ich glaube, dass die Menschen schon Informationen wollen.
Ja.
Also auch, jetzt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, du zeigst dein Leben, die Menschen möchten das schon.
Ja.
Aber der Grad ist sehr schmal. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit Dominik Lebersorge, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist ein österreichischer Influencer.
Nee, sagt mir nichts.
Der hat mit mir 48 Stunden verbracht. Der hat schon mal 24 mit mir verbracht. Und das hieß dann so Multimillionär, 48 Stunden in einem Multimillionär.
Ja, das habe ich gesehen, ja, auf so. YouTube, ja.
Aber jetzt schau, das ist genau der Punkt. Ich hasse ja solche Bezeichnungen. Ja. Weil du Multimillionär bist mit 2 Millionen und mit 999 Millionen. Du bist Multimillionär und kannst ja eigentlich fast bis eine Milliarde hochgehen. Das definiert dich ja als Mensch auch nicht.
Ja.
Und dieser Grad ist halt sehr schmal. Also meine Angst ist natürlich dann immer, dass ich sage, okay, wie bewerten dich da die Menschen und können die überhaupt einschätzen und so weiter. Und den Grad zu treffen, das ist sehr schwierig. Ich tue mir für mich jetzt in dem Moment leicht, weil es mir halt im Endeffekt auch egal war immer, ne? Bis zum gewissen Part zumindest. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe bestimmte Firmen, die auch meine Dienstleistung nutzen, jetzt auch viele Kunden jetzt, die mir vielleicht im Podcast jetzt mithören, liebe Grüße gehen euch raus, dann ist es schon immer eine Frage, zeige ich jetzt meinen Ferrari oder die anderen Autos, die ich da habe, oder mache ich ein Video mit Daniel ab, wie wir irgendwie über eine Rennstrecke donnern oder so? Ist das jetzt wirklich das Sinnvolle dahinter?
Ja.
Und ich versuche es dann trotzdem irgendwie mit Content zu verpacken. Na, weil die Menschen möchten es ja trotzdem wissen. Das sehe ich aber dir auch.
Ja, das ist schon spannend, ja. Wenn man da so ein bisschen einen Einblick kriegt, was man ja sonst nicht kriegt.
Genau. Ja. Und wenn man versucht ja was rauszukriegen, ich sehe aber nochmal, wenn ich über dich rede, dann sagen, ja, kenne ich schon, ja, aber was macht der? Und ich habe mal versucht, was rauszukriegen. Also die Menschen gucken ja eh.
Ja.
Und dann habe ich halt für mich entschieden, okay, dann gebe ich denen halt, was sie gucken wollen. Und dann schaue ich, dass sie das auch einigermaßen in eine, zum Beispiel nicht prollig oder auch nicht überzogen zeig, aber es ist halt mein Leben. So ist es halt einfach. Punkt. Und ja, ich weiß nicht, ob meine Branche dafür leichter ist oder nicht, wenn wir die nächsten Jahre sehen. Ich denke aber, dass wenn du den Leuten auf LinkedIn, auch auf YouTube was oder auf Instagram was mitgibst, die können halt viel von dir lernen. Ich meine, wir hatten jetzt auch gerade ein Gespräch für euch, für dich als Hörer, wir hatten ein Gespräch, da ging es auch um Investments, also wo investiert Jerome und wie kann man investieren? Und du bist schon sehr informiert. Also das ist von 100 Kunden, die da sitzen, sind vielleicht 99 nicht informiert und einer ist informiert. Du bist sehr informiert. Und das mitzugeben anderen Menschen, wie du das Thema aufbaust, auch wie du mit Immobilien investierst zum Beispiel oder wie du einen Pitch zum Beispiel dir auch anschaust und auch bewertest, ob ein Startup funktioniert oder nicht. Oder ob man wirklich in Einzelstartups, hat man ja vorhin auch Einzelstartups sollte, oder ob man vielleicht Private Equity machen sollte in irgendeiner Form über andere Wege. Das ist für viele da draußen schon interessant, weil du kriegst diese Information nirgends. A, gibt es ganz wenige, die das erklären können, das ist der erste Part. Und B, die es erklären können, zeigen es dann auch noch nicht. Also bin ich sehr froh, wenn du da jetzt ein bisschen mehr machst.
Ja, also ich habe auch überlegt, wo kommt das Interesse her für Investments bei mir, weil ich das jetzt nicht, sage ich mal, von meiner Familie mitbekommen habe. Meine Familie mütterlicherseits hat eine Metzgerei betrieben oder betreibt eine Metzgerei in Bremen. Da gab es jetzt nichts mit IT-Berufen oder Investments großartig. Mhm. Aber ein großes intrinsisches Interesse für Investmentthemen dann entwickelt. Ja gut, und die breitere Aufstellung dient dann so ein bisschen der Vermögensdiversifikation an der Stelle. Aber es ist so eine Mischung, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Hobby und Investment dann häufig. Wenn Dinge funktionieren, macht es natürlich Spaß am Ende des Tages, aber ich kann es auch verstehen, wenn es Leute gibt, die sich gar nicht damit beschäftigen wollen, weil es einfach gar kein Interesse bei denen weckt.
Weißt du, was das Problem, sorry, dass ich dich unterbreche, aber was mir auffällt, ist, wenn Leute sich gar nicht damit beschäftigen, haben sie trotzdem das Ego zu sagen, ich mach's alleine.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Das geht dann schief, geht
volle Lotte in die Hose und dann wird diese Erfahrung auf die Welt drüber gestülpt und dann so, ja, es ging völlig in die Lotte, schau, wie erfolgreich ich bin und ich hab's auch nicht geschafft, du schaffst es auch nicht. Das ist bei dir schon spannend. Du hast vorhin auch so mal ganz kurz im Kopf überlegt, okay, hole ich mir jemanden rein, also da ging es, Druckpartner ist ja wurscht, hole ich mir jemanden rein, der mehr Informationen hat und benutzt den wie ein Geschäftsführer, so nach dem Motto, und habe dafür mehr Zeit für andere Kapazität. Ich habe in deinem Kopf genau gesehen, was abgelaufen ist, so ratatatatat, ja. Und das können halt nicht viele. Aber da hilft ja vielleicht das Pokerspielen, ich weiß nicht.
Ja, das hilft schon. Also man trifft da bei Poker natürlich auch nicht immer die richtige Entscheidung, aber
man muss ja weitermachen dann, ne?
Ja. Also man lernt bessere Entscheidungen zu treffen auf Basis der Informationen, die man hat. Ja, aber das ist natürlich gerade in Deutschland, wenn Leute da nicht investieren, dann bist du abhängig vom Rentensystem beispielsweise, wo der Outcome nicht so wirklich toll ist am Ende des Tages. Und deswegen ist eigentlich schade, dass so wenig auch junge Leute sich dann mit Investments oder Finanzen damit beschäftigen. Durch YouTube, Insta und Co. ist es, glaube ich, heute besser als vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Sicherlich, aber der Weg ist noch super weit, weil es einfach zu wenig Leute gibt, die da in Aktien investieren. Und Private Equity oder Venture Capital, was ich ja relativ viel mache, hatten wir besprochen im Vorfeld. Das ist dann natürlich jetzt auch nichts für die Allgemeinheit oder so. Das sind dann die Spezialthemen, die man dann wahrscheinlich irgendwann macht, wenn man schon ein bisschen breiter aufgestellt ist.
Ja, aber trotzdem, ich meine, das Interessante an der Geschichte ist, so wahnsinnig viel Invest braucht man nicht, weil die meisten, die jetzt dann über dieses Thema nachdenken, also es ist schon viel Geld, überhaupt keine Diskussion, ja. So ein Ticket 300.000 Euro ist jetzt nicht wenig, aber ich glaube, die meisten haben so das Gefühl, man braucht da 30 Milliarden gefühlt. Ja, also weißt du, in Deutschland wird über dieses Thema einfach nicht geredet. In Amerika ist das viel offener und da weiß man, okay, ich kann mal mit 100.000 Dollar kann ich das machen. Mit 300.000 kann ich das machen. In Deutschland, wenn ich zu jemandem sage, was kannst du mit 100.000 Dollar machen oder 100.000 Euro, sagt er Auto kaufen. Weil über andere Sachen wird nicht geredet.
Ja, das stimmt. Aber du hast recht. Also rein theoretisch, es gibt ja teilweise Möglichkeiten. Ich glaube, die Grenze in Deutschland ist ja, glaube ich, 200.000 Euro für Venture Capital oder Private Equity Funds an der Dollar, Stelle. 200, aber klar, wenn du mit manchen Leuten redest, die denken dann, okay, das sind 1 Million oder 5 Millionen. Das war es vielleicht auch mal vor 10 Jahren oder so. Aber heute kriegst du viel leichter Access und die Leute, die sich dafür interessieren, die profitieren natürlich dann davon deutlich. Ja.
Ich finde dass Deutschland so ein ganz... Also, Geld haben wir keins. Das ist spannend, weil die großen Private Equity sind ja nicht hier. Ja. Also auch diese so Hedgefonds oder sowas. Es gibt ja in Deutschland keinen klassischen riesen Hedgefonds. Ich meine, jetzt, dass BlackRock hier in Deutschland eine relativ große Aufschlagsquote hat, ist ja ein amerikanisches Unternehmen. Ich meine, die größte Krake an Kapital überhaupt, ja. Aber wir Deutschen haben eigentlich das Geld und bringen es aber immer ins Ausland. Also wir machen hier selber gar nichts.
Ja, das ist eigentlich traurig. Und auch wenn du guckst, ich habe ja das ein oder andere Startup-Investments. Die Startups, die dann wirklich gut laufen in Deutschland, die werden dann häufig gefundet von ausländischen Investoren, die dann die Wertschöpfung mitnehmen, weil die Investoren einen anderen Blick auf die Assets haben, vielleicht etwas risikoaffiner dann an der Stelle sind. Das ist eigentlich schade, dass dann so wenig von der Wertschöpfung von durchaus guten Firmen, die wir in Deutschland haben, dass das dann leider nicht hier bleibt oder hier an die Investoren zurückgespült wird.
Ich habe vorhin, ich muss immer dieses Gespräch von vorhin, weil das so viel mit dabei war, wo ich einfach auch für einen Podcast den Leuten gerne erzählen möchte. Du sagst einfach, wenn ich aufhören soll.
Ja.
Wir hatten einen Portfolio-Manager jetzt da und dann kamst du die Aussage, na gut, also wir in Amerika und da sind wir dann im Silicon Valley und da, wenn da die großen Universitäten dann ihre Ideen rausspülen und man kann direkt auf Zugriff und ich sag mal so, wir haben unsere TU hier in München oder wir haben so gute Universitäten auch, ob das jetzt Bremen oder in München oder in Hamburg oder die haben so gute Leute mit sensationellen Ideen. Die landen aber nie am Markt, weil die Ideengeber, die meistens halt einfach Ideengeber sind und keine Unternehmer, keine Möglichkeit bekommen, dieses Thema auf die Straße zu bringen. Die müssen wirklich dann nach Amerika dackeln und sonst wo bei irgendeinem Hedge aufschlagen und sagen, ich würde gern pitchen.
Ja, das ist wirklich so für mich als Vollblutunternehmer, das ist wirklich was mich dann irgendwie traurig macht, weil schon, wie du sagst, es gibt ja wirklich Weltklasse-Universitäten, die man in Deutschland hat, aber das ist einfach zu wenig, also teilweise hängt auch damit zusammen, es gibt dann zu wenig Business Angels, die sozusagen dann diese Startups früh unterstützen, weil der Deutsche sieht ja in der Regel mehr Risiko als Chance, leider am Ende des Tages und das führt dann leider dazu, dass diese Firmen halt leider nicht hier mit den Investoren groß werden, sondern tatsächlich, also die sehr, sehr guten Firmen, die ich kenne, das gibt eigentlich nicht, dass da überdurchschnittlich viele deutsche Funds oder Business Angels gerade sind.
Und die werden auch meistens dann, also entweder kommen sie gar nicht aus der Deckung hoch, weil sie keiner rauslässt und den Deckel nicht aufmacht. Aber schau, wir hatten ja auch das Thema Startups Investment. Die Frage ist halt, will man wirklich als Unternehmer klassisch in ein Startup investieren, weil das halt unglaublich viel Zeit kostet, deiner eigenen Kapazität. Und einfach nur das Geld hinwerfen ist ja auch bescheuert.
Ja.
Also es gibt aber halt sonst in Deutschland nahezu keine andere Option. Ich meine, jetzt können wir wieder die ganze Zeit jammern. Vielleicht sagt sich jetzt der Hörer, ja, dann gründet halt irgendeinen Hedgefonds und macht es halt mal. Müssten wir echt mal machen. Aber so viel Kapital musst du dann erstmal zusammenbringen. Da sind halt die Amerikaner einfach schon viel, viel länger dabei. Und ich frage mich halt dann gerade die großen MDAX-Unternehmen, die vielleicht auch mit dem Kapital mal arbeiten könnten, die machen es halt dann nicht. Das ist schade eigentlich. Ist wirklich sehr schade, wie du schon sagst, Vollblutunternehmer, wir beide, da blutet mir jedes Mal das Herz.
Ja, gut, da haben wir, glaube ich, das Problem, wenn die Unternehmen dann eine gewisse Reife haben, eine gewisse Größe, dann natürlich auch ein gewisses Alter, dass sie dann nicht mehr innovativ genug sind, um dann so agil zu sein, dass sie dann sagen, okay, ich investiere jetzt wirklich mal in innovative Startups und Co. und versuche mir damit ein Geschäftsfeld zu schaffen. Also es gibt ja den ein oder anderen Venture-Arm von den sozusagen größeren, älteren Familienunternehmen. Aber der Erfolg könnte wahrscheinlich ein bisschen besser sein.
Porsche hat es ganz gut gemacht, finde ich.
Ja.
Das Family Office arbeitet ganz gut, aber wir fallen da auch ganz wenige ein. Also ganz, ganz wenige. Naja, gut, c'est la vie. Wie war es bei dir? Du bist zur Hausbank? Ich meine, das ist eh schon geil. Da gehst du zur Hausbank. Wir reden hier gerade über Hedgefonds wir waren bei der Sparkasse übrigens. Ja. Um 6, Sparkasse Bremen. Bei mir war es die Sparkasse München übrigens. Ja. Ich bin ja auch Sparkassenkind. Erzähle ich ja immer. Und die sind auch wirklich sehr, sehr offen immer für meine Spaßigkeiten, die ich da habe. Aber du bist zur Sparkasse und dann? Wann kam so der erste größere Geldschwung?
Ja, das war wahrscheinlich Ende 2009, war relativ kurz nach der Finanzkrise dann umso beeindruckender, dass wir damals dann Zugriff auf Kapital hatten. Mhm. Ich glaube, wir hatten natürlich schon einen Track Record, wir waren da Bestandskunde und haben wirklich einen sehr guten Businessplan geschrieben. Das las ich für den Banker so, als wenn es sehr einfach wäre, ein Rechenzentrum sozusagen von null aufzubauen. Mhm. Ja, haben wir, glaube ich, überzeugt und dann da das Geld bekommen. Aber es war auch in Kombination mit einem KfW-Förderkredit am Ende des Tages. Ne? Das heißt, das Risiko für die Bank war dann relativ limitiert. Und dadurch, dass wir privat gebürgt haben, war es dann noch limitierter am Ende des Tages.
Hat der Banker gesagt, im schlimmsten Fall, mein Gott.
Ja, aber es ist, ich meine, du kennst es ist immer ein extrem bürokratischer Prozess, bis du sozusagen dann zu einer Finanzierungszusage kommst am Ende des Tages. Und ich kann auch verstehen, wenn viele Unternehmer oder Gründer dann irgendwann aufgeben und sagen, das macht mir keinen Spaß, das ist so viel Schmerz, den du durchlaufen musst, bevor du dann mal sozusagen Kredite von den Banken kriegst. Dann geht man entweder zu den Business Angels oder zu Investoren, die es sozusagen dann einem einfacher machen. Aber ja, die Banken sind da natürlich auch aufgrund der Regularien, denen sie unterliegen, sehr, sehr eingeschränkt bei den Möglichkeiten und auch bei der Geschwindigkeit, die sie dann haben. Ne? Da gibt es nochmal Differenzierung dann zwischen den einzelnen Häusern und Co. Wir arbeiten natürlich auch gerne mit kleineren Banken, weil die ein bisschen agiler sind als jetzt die großen Tanker, die du da so siehst am Ende des Tages. Aber ja, wahrscheinlich macht's der Mix, weil
ja. Und wann hast du dann für dich das erste Mal die Entscheidung getroffen, auch Anteile abzugeben? Also erste Frage war, hast du sie abgegeben und dadurch privat selbst profitiert? Also hast du für das, was du bekommen hast an Kapital, auch einen Rückfluss für dich privat gehabt, erster Part, wenn du das beantworten willst? Oder hast du eine Kapitalerhöhung gemacht? Und vielleicht für den Hörer mal, ich meine, ich weiß das, aber der Hörer weiß es nicht. Was ist denn der Unterschied? Also wie würdest du da den Hebel sehen?
Nee, kann ich gerne einmal erklären. Also, als ich 18 war, ich erinnere mich noch relativ genau, habe ich mal mit meiner Mutter damals gesprochen. Da hatten wir ein Gespräch, dass ich bis 30 ein bestimmtes Vermögensziel erreichen wollte.
Frage, hast du es geschafft?
Das erkläre ich gleich. Das ist Part der Geschichte. Und die Firma ist ja dann immer größer geworden. Und als ich dann 25 war, da macht man sich natürlich auch keine Gedanken über Bewertungen. Wie sehen das Investoren? Was ist ein EBITDA-Multiple und Co.? Da bin ich ja sozusagen, im Laufe der Zeit wächst man dann sozusagen rein in dieses ganze Finanzjargon, wenn ich das mal so sagen will. Und dann waren wir irgendwann an dem Zeitpunkt, wo wir dachten, okay, wenn wir jetzt die nächste Wachstumsstufe erreichen wollen, dann müssen wir uns anders aufstellen mit beispielsweise Investoren an der Stelle. Und das war so relativ genau, als ich 29 war, Anfang 29, kam dann das Thema Investoren auf. Und lustigerweise habe ich da einen Kindergartenfreund in Frankfurt getroffen, den ich wahrscheinlich, ich habe den 20 Jahre nicht gesehen wahrscheinlich. Da haben wir uns gesehen, wurden vorgestellt von einem Kumpel. Und der sagt dann, ich glaube, ihr versteht euch gut. Und dann gucke ich ihn an, ich sage, den kennst du doch irgendwie dann. Haben wir vielleicht noch mal gesehen. Ja. Und long story short, dann den Kindergartenkumpel wieder getroffen. Der sagte, ich arbeite bei einer M&A-Beratung. Geil. Wir haben ja gerade ein Projekt, wo wir spezifisch nach Data-Centern suchen, die wir für ein Projekt suchen, wo eine größere Digital-Service-Gruppe gegründet werden soll. Das war dann die DIVAE-Gruppe. Dann habe ich mir das angeguckt, mich mit den PE-Managern getroffen, mit den Initiatoren der Gruppe und sind wir relativ schnell zur Entscheidung gekommen, okay, das macht Sinn, das kann uns auf die nächste Stufe bringen, weil ich habe mal gekellnert, mal im Callcenter bei der Deutschen Bank, bei der Deutschen Telekom gearbeitet, da war ich irgendwie so 16 oder so, aber ich habe jetzt nie irgendwo bei einem größeren im Erwachsenenleben bei einem Konzern gearbeitet. Dann dachte ich mir, okay, du kannst viel lernen von teilweise deutlich erfahrenen Managern, als du das bist. Du hast Private Equity, kannst damit deutlich größer wachsen, vielleicht Zukäufe machen mit Blick auf M&A. Und dann war es so, es war wahrscheinlich sowas wie der 20. Dezember, so kurz vor Weihnachten, wo dann sozusagen die Transaktion geschlossen wurde. Ist hier in München passiert. Mhm. War ein langer Notartermin, ging glaube ich 24 Stunden, wo die arme Notarin da unterschreiben musste. Und dann irgendwann habe ich morgens dann den Anruf gekriegt, dass die Transaktion durch ist. Mhm. Und ja, also wahrscheinlich hat dieses Vermögensziel dann vorher schon erreicht, aber so schwarz auf weiß war das dann mit Unterschrift, wo wir dann Anteile abgegeben haben. Mhm. Da habe ich dann einen Teil meiner Anteile abgegeben, einen Teil habe ich behalten. Und das war jetzt keine Kapitalerhöhung vollumfänglich, sondern man redet ja dann von Secondary Shares, die man dann bekommen hat. Mhm. Und ja, dann konnte ich sozusagen auf privater Ebene ja mehr Liquidität schaffen, weil du natürlich vorher bist du sozusagen da in einem Hamsterrad drin, das Geld, was reinkommt, investierst du am nächsten Tag schon. Und es war immer sozusagen natürlich sehr getrieben durch das Wachstum, weil wir Phasen hatten von 2010 bis 2015, da sind wir wirklich brutal gewachsen. Mhm. Und ja, wenn wir mehr Kapital gehabt hätten, wären wir größer gewesen, aber wir sind für unsere Verhältnisse am Limit gewachsen, so dass alle Beteiligten noch ruhig schlafen konnten, sage ich jetzt mal.
Okay. Ja. Das heißt, du hast dann dein Vermögensziel erreicht und hast gleichzeitig die Firma im Endeffekt aufgeblasen und hast dann mehr Kapital auch zum Investieren.
Ja, genau.
So kann man es mal so
unterbrechen. Genau, dann hatten dann im Prinzip einen Münchner Private Equity Fonds als Gesellschafter drin, konnten dann, weil unser erstes Rechenzentrum war voll, dann konnten wir einen Wettbewerber übernehmen, sind dann im Prinzip mit dem fusioniert, hatten dann aber zwei Rechenzentren mit der doppelten Kapazität. Darauf konnten wir dann im Laufe der Zeit unser Wachstum weiter ausrollen, Bestandskunden Wachstumsfläche zu geben. Das war sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ja, dann ein paar Jahre später war es dann im Prinzip wieder so weit, dass wir dem Investor, sag ich mal, etwas entwachsen sind, weil die Wachstumsdynamik, die wir hätten entfalten können, also wir hatten da schon Opportunitätskosten, wenn wir dann an späterer Stelle einen neuen Investor dazugenommen hätten, der gesagt hätte, hier Jerome, für die und die Pläne kann ich dir die und die Investitionsmittel geben. Dann hätten wir wahrscheinlich noch mal stärker wachsen können. Haben uns dann 2021 entschieden, zusammen mit dem damaligen Private Equity Inhaber und meinen Geschäftspartnern aus der Digitalagentur, das ist Schritt, dass es klug wäre, dass wir First Colo im Prinzip aus der Gruppe wieder rausziehen, dedizierten Infrastruktur-Investor suchen. Nachfrage war dementsprechend natürlich auch sehr groß, weil die Story von First Colo sehr, sehr cool ist, dass wir im Prinzip von der Neugründung zum Datacenter-Anbieter geworden sind. Da gibt es nicht so viele Wettbewerber in Deutschland. Die meisten sind ja irgendwelche amerikanischen oder asiatischen Telekommunikationskonzerne, die du da hast. Und ja, da haben wir dann für uns den passenden Investor gefunden, der dann meine Langfristvision fürs Colo wirklich zu einem großen Player zu entwickeln. Wir wollen im Prinzip nicht nur dann unsere bald drei Rechenzentren haben, sondern idealerweise neben Frankfurt vielleicht auch noch was in München haben oder Norddeutschland und an mehreren Fronten parallel angreifen. Ja.
Um das nächste wirtschaftliche Ziel zu erreichen.
Ja, weiß ich nicht so genau. Ich würde sagen, jeder Gründer, aber ich bin da nicht so geldgetrieben, aber ich bin zielgetrieben. Also habe ich auch überlegt, woher kommt das irgendwie? Ich habe Judo gemacht in der Jugend. Mein Trainer, der war Europameister im Judo und der hat zu uns gesagt, du Kids, ihr sollt später auch alle Champion werden und verlieren gab's bei mir nicht. Und ich sehe das halt eben auch sehr kompetitiv und denke mir jetzt, okay, ich bin jetzt CEO von der Firma, ich will es wirklich so gut wie möglich machen. Und meistens haben Menschen ja Limitierungen, die dann irgendwie im Kopf sind am Ende des Tages und das will ich halt eben nicht. Ich versuche da exponentieller zu denken und wenn ich fürs Colo jetzt 10-mal größer machen kann, als es jetzt ist, dann ist das jetzt nichts, was mir Angst macht, sondern das ist ein Antrieb für mich am Ende des Tages. Und ich glaube, da haben wir einfach sehr, sehr gute Chancen, weil der Markt, ja, der gibt es her. Und ja, wir haben selber in den Händen das Ziel zu erreichen. Von daher bin ich da sehr, sehr optimistisch, dass wir das auch hinkriegen.
So, pass auf, jetzt schmeiße ich dir mal als Hörer was rein. Wenn du jetzt das Gefühl hast, was um alles in der Welt hat Jerome da jetzt genau erzählt? Ich meine, das ist das Spannende an der Geschichte. Du wächst natürlich in deiner Kommunikation mit dem, wie du gegenüber Menschen sitzen hast. Und das war jetzt sehr, wenn du so sprichst, ja, das wirkt sehr, sehr eloquent und sehr, als wenn du einen Pitch machst für dein eigenes Unternehmen. Und wenn du jetzt als Hörer da sitzt und sagst so, boah, krass, da werde ich nie hinkommen, das ist ja verrückt und wie der das erzählt und ich will auch mal da irgendwie Geld von anderen haben und so. Weißt du, Patrick hat was ganz Tolles in dem Video von Dominik Lebersorger gesagt und ich will das jetzt nicht ständig hier nehmen, aber es passt ganz gut. Der hat gesagt, die meisten Menschen überschätzen, was sie in kurzer Zeit erreichen können. Und die anderen unterschätzen, was sie in langer Zeit erreichen können. Was will ich damit sagen? Das ist so, in unserer heutigen Welt habe ich das Gefühl, dass die Menschen immer denken, der Erfolg fällt vom Himmel. Und es muss heute oder morgen muss die Milliarde auf dem Konto sein, weil alle anderen haben das ja auch gemacht. Und wenn du jetzt Jeromes Story hörst, dann denk an den jungen Mann, der mit 16 da sich selbstständig gemacht hat, Poker gespielt hat und dann mit 18 da die ersten Investitionsgespräche geführt und heute mit 38 über diese Themen einfach und ganz normal spricht und du da sitzt und denkst so, fuck nochmal, was erzählt der mir eigentlich? Das liegt daran, weil er einfach in der Zeit mit seinem Unternehmen das Maximale immer versucht hat rauszuholen und nicht in der kurzen Zeit irgendwelche Spatzen auf der Straße hat fangen wollen. Das ist der Unterschied. Ne? Man unterschätzt manchmal, was man in langen Zeiten an Wissen sich aneignen kann und in langen Zeiten für unfassbare Ergebnisse erzielen kann. Und das nimm dir bitte, wenn du jetzt die Story hörst, mal kurz zu Herzen. Und hörst dir vielleicht nochmal an und hörst dir nochmal an und hörst dir nochmal an. Und dann wirst du merken, dass das, was Jerome sagt, gar nicht so kompliziert ist. Es ist halt nur nicht in deinem täglichen Doing. Und wenn du es in dein tägliches Tun lässt, dann wird es auf einmal ganz einfach. Nur du musst dir die Zeit dafür nehmen, um es halt in dein Leben reinzulassen. Habe ich es jetzt schön übersetzt?
Das hast du schön übersetzt. Ein bisschen reflektiert, während du das gesagt hast. Ganz am Anfang hat man natürlich nicht diese Riesenvision und Strategie. Das ist dann mehr im Laufe der Zeit gekommen, dass ich jetzt natürlich sehr langfristig plane. Wenn ich jetzt mit den Management-Kollegen in der Firma spreche, dann reden wir über 6 oder 7 Jahreszeiträume. Ja. Ne? Und da brauchst du natürlich auch mal die Geduld, weil so ein Rechenzentrum, wenn du das baust, das kann bis zu 3 Jahre Bauzeit in Anspruch nehmen. Das sind dann schon längerfristige Zeiträume. Aber ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es wichtig, dass man versucht, kontinuierlich dabei zu bleiben. Und das ist sicherlich einer der Erfolgsfaktoren, wenn ich mal zurückblicke. Weil Prinzip, ich hocke seit 20 Jahren jeden Tag am Rechner. Also ja. Es gibt keinen Tag, wo mein Laptop, der liegt jetzt hier bei dir im Büro, wo der nicht bei mir ist. Ja,
ist spannend. Du hast auch vorhin, das ist so, ich finde immer so Momente immer sehr spannend, wenn Menschen erzählen über Geld investieren und Leben. Du hast vorhin eine sehr interessante Story erzählt. Wir haben einen ähnlich lieben Uhrenhersteller, ein kleiner Hersteller, den wir beide offensichtlich schätzen, weil bei uns beiden tickt momentan der Hersteller am Handgelenk. Und dann hast du eine Story erzählt, dass du dir gerade überlegst, von einem aktuell nicht so erfolgreichen Unternehmer, dessen Uhr gerade versteigert wird, diese Uhr zu kaufen. Und ich habe im ersten Moment so gedacht, ich muss mal gucken, ich weiß, es wird eine Rolex versteigert und es wird eben der andere Hersteller versteigert. Also ich muss mal gucken, was war das für eine Komplikation und was ist das eigentlich für ein Modell und so. Und ich habe gedacht, du machst das aus Investmentgedanken. Dass du sagst, okay, das ist vielleicht irgendwas Spannendes. Und du hast einen wirklich für mich heute, das war so ein Eindruck, den ich auch so schnell aus dem Kopf nicht mehr rauskriege, du hast dieses Investment aus einem ganz anderen Grund genannt. Du hast gesagt, du machst dieses Investment, weil du durch dieses Investment daran erinnert wirst, dass du als Investor im Bereich der Immobilien schauen musst, dass du es immer im Griff behältst, so würde ich jetzt mal sagen. Ich versuche es zu übersetzen in einer kurzen Zeit. Und eben nicht überpaced. Und das ist ein sehr spannendes Thema für mich heute gewesen, weil ich sage, okay, das ist aus dem Aspekt hätte ich das erstmal gar nicht gesehen, diese Uhr zu kaufen, sondern man gibt etwas einen Wert dahinter. Und ich glaube, dass das für viele in der heutigen Zeit gerade so Investments ganz häufig eben nicht mit einem Wert aufgeladen werden, sondern man macht es halt, weil man es irgendwo sieht und weil das der andere hat oder sowas, aber das mit einem Wert für sich selber aufzuladen, ist das Cleverste, was du machen kannst bei einem Investment, weil du damit niemals in die Situation kommst, dass es ein schlechtes Invest für dich war, weil deine Emotion damit befriedigt wurde. Und das fand ich heute ein sehr, sehr spannendes Thema.
Ja, das ist, ich sag mal, wenn man 20 Jahre etwas aufbaut, will man natürlich auch nicht, dass sein, in Anführungsstrichen, Lebenswerk dann durch schlecht getroffene Entscheidungen zerstört wird. Mhm. Gerade jetzt in unserer Datacenter-Branche, die ist ja konservativ, es geht um die Sicherheit der Daten, die dort liegen von, es können Bankkunden sein, Healthcare-Kunden beispielsweise. Das ist ja wirklich dann, sage ich mal, eine Verantwortung gegenüber den Kunden, aber auch gegenüber den Mitarbeitern. Und ich glaube, denselben Anspruch sollte man ja auch an sein eigenes Leben dann haben. Mhm. dass wenn du da was für dich und deine Familie aufbaust, dann denk bei wichtigen Entscheidungen, vielleicht schläfst du danach drüber, lieber einmal mehr drüber nach, als wenn man dann das Investment macht, was einen dann, sagen wir mal, unnötig in die Privatinsolvenz bringt. Und ja, das war tatsächlich mein erster Gedanke, als ich diese Uhr gesehen habe, die jetzt bei einem österreichischen Portal versteigert wird.
Ja. Ist sie grün?
Nein, das ist ein blaues Blatt.
Okay, wie kommt deine Affinität zu grün? Ich habe das Gefühl, du bist so grünes Hemd, grüne Uhr, Auto ist auch so gefühlt immer in den Farben. Woher kommt diese Affinität? Ist das einfach deine Lieblingsfarbe? Oder was ist
ich
das?
Ich bin so ein bisschen abergläubisch. Okay. Also teilweise, ich mag die Zahl 7 sozusagen als Glückszahl, die du dann irgendwo bei mir auch mal finden würdest. Mhm. Und grün ist ja auch die Farbe der Hoffnung. Mhm. Und bei mir, das Glas ist immer halb voll. Also deswegen, wenn ich jetzt mich manchmal irgendwie bremsen muss oder so, weil ich denke, okay, das Rechenzentrum, wenn das jetzt doppelt so groß wäre, wäre eigentlich besser, wenn wir Umsatz machen könnten. Aber wir müssen natürlich für uns die richtige Größe finden, dass es zu unserer Firma passt und von der Investition nicht zu groß oder zu klein ist. Mhm. Also ja, also grün, Farbe der Hoffnung, das gefällt mir. Da bin ich so drauf eingeschossen.
Okay. Ja. Also ich fand es spannend, weil es gibt wenig Menschen, denen grün steht. Also mir steht kein grün, dir steht grün. Herausragend. Ja.
Vielleicht vom Ton. Ja.
du musst in die Videopodcast jetzt gucken, dann, woher das jetzt kommt. Spannend. Noch einen Punkt, den ich noch ansprechen möchte. Du gibst auch relativ viel zurück. Also das Thema, dass du Krankenhäuser baust und ja auch, sagen wir mal, anderen Menschen, die vielleicht in einer anderen Welt aufgewachsen sind, weil das ist ein Welten, glaube ich, Unterschied in dem Land, in dem du baust. Wo kommt das her? Ist das so ein familiäres Ding oder ist
ja, also genau. Also meine Mutter ist deutsch, kommt aus Bremen. Mein Vater kommt aus Ghana, ist dann als junger Mann nach Deutschland gekommen. Und ja, also ich bin in normalen Verhältnissen aufgewachsen, würde ich mal so sagen. Aber irgendwann stellst du dir natürlich schon die Frage, was kannst du irgendwie zurückgeben? Weil, was ich häufig sage, jeder, der in Deutschland leben kann oder hier aufgewachsen ist, ist ja schon mal privilegiert im Vergleich zu Leuten, die dann in weniger gut entwickelten Ländern leben, dort vielleicht keinen Zugriff auf Wasser haben oder auf Nahrung. Du hast deutlich mehr Krankheiten, Kinderkrankheiten in Dritte Weltländern beispielsweise. Und der Auslöser dafür war tatsächlich dann relativ trivial. Ich habe vor 14 Jahren eine Stern-TV-Sendung gesehen, wo eine deutsche Gründerin einer Charity-Organisation, Bettina Landgrafe, zu Gast war. Die ist als junge Frau nach Ghana gegangen, hat dort Schulen und Krankenhäuser dann gebaut mit der Stiftung, die sie später gegründet hat. Und das hat mich so motiviert. Ich dachte mir, okay, wow, die gibt da so viel zurück. Was machst du eigentlich? Und dann an dem Tag habe ich entschlossen, später auch entsprechende Projekte umzusetzen, um halt Leuten zu helfen, denen es nicht so gut gibt. Das, was ich bisher gemacht habe, waren im Prinzip 3 Schulen, die ich zusammen mit der Charity gebaut habe. Da habe ich einen Teil der entsprechenden Baukosten gespendet und habe dann über Freunde und Geschäftspartner nochmal die doppelte Summe eingesammelt, sodass wir dann genug beisammen hatten, um dort Projekte umzusetzen. Das sind jetzt mittlerweile 3 Schulen geworden. Ich fliege jetzt nächste Woche nach Ghana runter, gucke mir die letzten 2 gebauten an. Mhm. Die habe ich bisher noch nicht gesehen. Und das 4. Projekt, was ich machen will, das wird dann ein Krankenhaus in einer Region, wo die Familien relativ schlechten Zugriff haben auf ärztliche Versorgung. Und gerade bei Kindern ist es halt super, super gefährlich, wenn die Krankheiten kriegen, die dann nicht gut behandelt werden können. Ja. Deswegen hast du höhere Kindersterblichkeit da. Und das ist sozusagen dann mein 4. Projekt. Das 1. Krankenhaus, aber dann das 4. Projekt. Und das ist ein Thema, was für mich sehr wichtig ist. Das ist ein super Antrieb, Motivation dafür, sag ich mal, was ich alles mache. Dann kann ich sozusagen Teil des Geldes nutzen, um mich mit den Projekten entsprechend karitativ zu engagieren. Das ist ein guter Antrieb für mich persönlich.
Finde ich mega. Also auch für dich jetzt als Hörer, wenn du jetzt sagst, hey, wie viele hunderte Millionen muss man denn da bereitstellen? Das ist typisch deutsch, musst du nicht. Ich habe im ersten Moment auch, als ich das erste Mal davon gehört habe, so gedacht, okay gut, wie viele Millionen braucht man da? Und als ich dann die Summe gehört habe, hat es mich fast zerbröselt, weil ohne Witz, also die Uhren, die an unserem Handgelenk ticken, sind wahrscheinlich teurer in dem Moment. Das ist wirklich krank, wenn man das überlegt, wenn man überlegt, dass du damit Menschenleben ermöglichst. Anders würde man das Ganze sagen, so ein Kind, so ein 5-jähriges Kind, das dann das Leben noch vor sich hat, kann vielleicht nicht weiterleben. Und wir kaufen hier in Deutschland uns irgendwelche Luxusgegenstände für, dann kriegst du fast schon innerlich das Kotzen. Und wenn du jetzt als Hörer sagst, hey, pass auf, was genau macht der Jerome? Er hat ja vorhin gesagt, er macht jetzt mehr auf LinkedIn. Dann, aber bitte, tut mir einen Gefallen, befeuert ihn jetzt nicht mit irgendwelchen Schwachsinnsthemen. Aber wenn du wirklich Bock hast, in seinem Netzwerk da irgendwie mit aufgenommen zu werden und vielleicht auch mal so eine Mail zu bekommen, so, hey, pass auf, wir haben ein Projekt und hast du irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro, die du dann vielleicht investieren möchtest, dann schreib ihn an. Okay, bitte nicht bei mir, sondern mach das bei ihm, weil er kennt sie da besser aus als ich. Aber vielleicht wäre ich auch in dieses Netzwerk aufgenommen. Wir werden mal gucken, was da noch kommt. Und dann lernt man sich vielleicht auch mal so kennen. Wenn ihr da Bock drauf habt, euch da zu vernetzen, ich glaube, dass es wichtig ist, in Deutschland als Unternehmer gemeinsam irgendwie zu schauen, was gibt man zurück. Es gibt auch viele Projekte, die wir in Deutschland machen. Auch meine Frau und ich machen viel in Deutschland, auch zum Thema Altersarmut. Das ist mir so meine Angelegenheit. Ne? Auf der anderen Seite gibt es aber halt auch Regionen in der Welt, die vielleicht das Thema Altersarmut nicht zwingend als Problem haben, sondern eher, dass du alt wirst, das Problem haben. Ja? Und deswegen, für jeden findet mir irgendwas, wo man was zurückgeben kann. Und glaub mir, du zahlst auf eine Karma-Konto ein und es kommt zurück. Davon kannst du mal ganz schwer ausgehen. Ich hoffe, das war jetzt okay für dich, wenn ich diesen Pitch
mache. Das war super. Da freue ich mich natürlich, oder auch die Organisation Madame Fogana e.V. Heißt die Organisation, die Bettina da gegründet hat. Da sieht man auf der Website die einzelnen Projekte. Da wird man auch bald mein Projekt sehen. Ja, da gibt es tolle Spender, die sich da engagieren. Unternehmer oder, weiß ich nicht, Comedians. Atze Schröder ist da super, super aktiv, hat da schon mehrere Projekte gemacht. Also da freue ich mich oder die Bettina sich natürlich über den Support.
Das freut mich
da
wieder.
Und noch, es ist auch egal, welche Summe das ist. Ja, das können 10 Euro sein, genau. 50 Euro sein, 500 Euro sein. Wir sind da über jeden Beitrag dankbar. Jeder so, wie er es kann.
Ich weiß, du musst gleich zum Fahrer. Wenn ich noch eine Frage dir rauspfeifen darf für die Community. Wir hören ja relativ viele junge Unternehmer auch zu, ne? Die sagen so, hey Jörg, was können wir machen? Auch den ersten Step und so weiter. Und soll ich eine Holding gründen und dies und das? Was wäre dein Tipp? Wenn du, sag mal, es gibt so eine Rubrik, die heißt bei mir Mein Buffet, Dein Buffet. Ne? Und ich gebe von meinem Buffet an die Menschen was weiter. Ich würde gerne mal auf deinem Buffet draufschauen. Was würdest du aus deinem Buffet Menschen geben, die jetzt ins Unternehmertum starten wollen, welchen Tipp würdest du ihnen mitgeben?
Mein Buffet, dein Buffet.
Ja, also erstmal finde ich es ja super, wenn junge Leute den Schritt wagen, dann eigene Firma zu gründen an der Stelle, weil es ja teilweise wirklich super, super smarte Leute gibt, die arbeiten dann vielleicht für die großen Unternehmensberatungen oder so, trauen sich dann nicht, diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, wenn man da mutig ist und selbst wenn die erste Firma oder die zweite Idee nicht funktioniert, ich glaube, wenn man smart ist und das wirklich will, dann führt kein Weg dran vorbei, dass man irgendwann mit einer Idee erfolgreich ist und dann überzeugt man auch Investoren von der Idee. Also was ich sagen will, einfach tun, wohl überlegt tun, aber dann wirklich den Schritt gehen und sich auch nicht davon aufhalten lassen, wenn dann irgendwie die Eltern sagen oder die Freunde, ich hab's dir doch gesagt, klappt nicht und so weiter. Das ist leider in Deutschland so ein bisschen die Einstellung, die man sieht. Man muss da fokussiert seinen Weg gehen und die Erfolg haben wollen, werden ihn auch erreichen, auf kurz oder lang. Irgendwann ist es sicherlich soweit.
Wir haben uns nicht abgesprochen, jetzt hast du es auch von einer zweiten Person gehört, ganz neutral, nicht abgesprochen mit mir. Und ich bin so frech und frage ihn jetzt noch einen zweiten Part von seinem Buffet. Wir reden immer nur über die jungen Unternehmer. Jetzt hast du ja auch wirklich viele Jahre, ich weiß, wir sind inzwischen schon sehr alt, wir zwei, ne? Wir haben viele Jahre Unternehmertum hinter uns. Ja. Du entwickelst dich immer weiter. Wenn du jetzt einen Unternehmer da vor dir sitzen hast, der seit Jahren sein Unternehmertum macht und so weiter und einfach nicht aus den Pötten kommt, aber gerne den nächsten Step gehen möchte, welchen Tipp würdest du ihm geben?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, man kann gründen, unabhängig von dem Alter. Teilweise sind wir direkt oder indirekt in Firmen investiert, wo die Gründer, weiß ich nicht, mit 45 ihre Firma gegründet haben. Und das hat dann ja auch Vorteile gegenüber den Investoren. Vielleicht ist man ein bisschen erfahrener, reifer, lässt sich nicht mehr durch alles nervös machen an der Stelle. Ja, das ist, also ich glaube, dass du kannst unabhängig vom Alter gründen. Man muss es halt als Gründer dann ausspielen als Vorteil und dementsprechend auch gut an die Investoren, Business Angels verkaufen, dass man dort halt eben seine individuellen Vorteile hat. Aber ja, das Alter spielt eigentlich, also ich sehe es eigentlich als einen Vorteil, wenn der Gründer etwas älter ist. Ich würde es als Investor nicht negativ sehen an der Stelle.
Also, jetzt für alle, die noch immer überlegen, ob sie es dann den Arsch aus dem Sofa kriegen sollen, hebt den Arsch aus dem Sofa. Ich sage es immer wieder, ihr müsst es halt tun. Jerome hat es jetzt auch nochmal gesagt. Ist auch scheißegal, wie alt du bist. Und wenn du als Unternehmer schon ein bisschen länger da bist und sagst, du möchtest den nächsten Schritt gehen, das gleiche Thema. Überleg dir, ob du vielleicht von deiner Firma ein bisschen was abgibst und dafür dann im Endeffekt auf ein viel breiteres Spielfeld gehen kannst und halt einfach von, sagen wir, mit weniger, aber an einem viel größeren Masse beteiligt bist, als mit vielen an einer sehr kleinen Masse. Das sind die Überlegungen, die du dir stellen solltest. Und ich sage jetzt einfach schon danke für den Podcast. Hat Spaß gemacht.
Jörg, hat richtig Spaß gemacht. Super, vielen Dank für die Einladung.
Und wir freuen uns drauf, dass du jetzt ein bisschen mehr online auch gehst und ein bisschen online was machst, okay? Weil dir werden mit Sicherheit die ganzen Menschen, die hier, die 1000 Menschen, die diesen Podcast hören, werden mit Sicherheit dir jetzt folgen und werden sagen, hey, pass auf, ich will ein paar Informationen haben, gib sie mir. Also hau raus auf LinkedIn und auf Instagram, okay?
Alles, was beides geht. Ist beides online, versprochen, kommt.
Sehr geil. Ich wünsche dir einen tollen Tag, einen tollen Abend, wann auch immer du den Podcast hörst, beim Sport oder sonst wo. Glaub mir eins, wenn du Lust hast, in deinem Leben etwas zu bewegen, dann wird es funktionieren. Du darfst nur nicht glauben, dass es von allein vom Himmel fällt. Tu etwas, dann kommt etwas zurück und halte vor allem durch. Es gibt kein schöneres Bild als das Bild, dass jemand gezeichnet hat mit den Diamanten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da arbeitet sich jemand durch den Berg und hört auf, obwohl noch ein halber Meter bis zu den Diamanten ist. Glaub mir, die Diamanten kommen, du musst nur lang genug dafür arbeiten. Im Sinn, ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg und
Jerome.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Bist du interessiert an einer Kooperation oder an einem Interview? Dann melde dich via Mail an kooperationen@brandsandwaves.de. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.